Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist unser persönlicher Podcast jede Woche bei uns. Michelle Wittmer, Redaktionsleiterin von persönlich.com. Mein Name ist Matthias Sackert, ich bin der Verleger. Michelle, wir haben uns gestern Abend gesehen. Eigentlich haben wir Anführungsschlusszeichen, muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Begrifflichkeiten, historischen Moment, nämlich am 6. Leute.
Ja, genau. Und dann ist ja alles anders gekommen im Publicis Innenhof.
Eben, Publicis, muss man sagen, macht jedes Jahr eine Party, lässt Kunden, Freunde und Bekannte einfach ein und dann macht man eine Wette. Wer am nächsten tippt, wenn der Böck verbrennt wird, der kommt ein Essen über in der Kronenhalle.
Genau. Die Kronenhalle, den Preis hat es auch das ja gegeben, aber wir mussten ein bisschen anders vorgehen bei der Gewinnerkürung. Der Zürich-CEO, der Thomas Städeli, der hat dann halt einfach drei Zeiten genannt, drei mögliche Brennuhren. Und der, der am nächsten war im Vorfeld, der hat dann die Preise bekommen.
Genau. Also, das ist ja ganz fair gelöst worden irgendwo durch. Wie war denn eigentlich die Stimmung im Zelt? Ich bin dann vorgegangen an den 6-Leuten-Platz. Wie hast du das erlebt bei der Publicis?
Ja, ich habe es sehr super gefunden. Es war auch sehr spannend, weil der Thomas Städeli ja selber ein Zünfter ist. Hat er noch ein bisschen Auskunft geben darüber, über offene Fragen, die die Leute noch hatten zum 6. Leute. Und so hat er auch ein bisschen überbrücken die Situation, die man noch nicht ganz gewusst hat.
Also es war noch interessant, vorne am 6. Leute Platz, unter den Zäufter, unter den Beteiligten, unter den Zuschauern, da hat man irgendwie einen Katzenjammer gespürt. Ist das auch so bei den Werber?
Das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Die Stimmung war wirklich gut gelassen und man konnte auch ein bisschen lachen über die Situation.
Es ist ja wirklich einmalig. Das Verständnis war auch gross gewesen. Also, es hat ja orkanärtliche Böen gegeben über dem 6-Leute-Platz. Also, von der Verantwortung her, muss man sagen, haben wir das sicher okay gelöst. Gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch ein grosses Event könnte werden. Der Song Contest. Die Schweizer sind wieder mal in einer Favoritenrolle mit dem Nemo. Du hast das Lied gehört, wie ist das?
Ja, ich finde den Song sehr gut. Er trifft wirklich den Nagel auf den Kopf für den ESC-Wettbewerb, wie ich finde. Die Melodie bleibt einem mega in den Ohren. Und ja, Nemo kann wirklich seine Gesangskünste sehr gut darstellen im Lied. Ja, der Song passt auch inhaltlich gut zum ESC, weil Nemo tut sich ja non-binär definieren und der ESC ist ja bei der LGBTQ-Community sehr populär. Von dem her ja, sind die Chancen, glaube ich, wirklich intakt.
Es ist ja auch völlig unschweizerisch. Die Schweizer gehen ja eigentlich schon davon aus, dass sie gewinnen, oder? Haben wir Eindruck? Ja. Haben wir Eindruck,
oder? Ja, eben, wir sind schon auf Platz 1 seit mehreren Wochen. Also ich nehme an, dass man jetzt bei der SRG schon ein bisschen nervös wird sein, weil...
Also positiv oder negativ?
Ja, beides vielleicht. Weil eben, wenn Nemo ja sollte gewinnen, dann am 11. Mai in Malmö, dann heisst es ja, dass die Schweiz muss den nächsten Eurovision Song Contest ausstatten. Also das wäre dann in der Schweiz und das würde dann eine grosse Aufgabe für die SRG werden.
Eben, ja, das Moderatorenpaar wäre ja schon bekannt, Sandra Studer, die schon mal dabei war, würde das auch schauer gerne machen. Hat sie auch mal gesagt, sie ist ja mal 50 geworden, muss man auch sagen. Und Sven Epine, wo ja eigentlich auch eine bewährte Nummer ist in der Moderation. Aber gleich nochmal, ich mag mich erinnern, ich bin ein bisschen älter als du, es hat 1977 schon mal so eine Situation gegeben, wo die ganze Schweiz gemeint hat, sie gewinnen, das war der Pepe Lienhardt mit der Swiss Lady, also ist fast schon aus der Steinzeit eigentlich von der Musik und sie ist dann nur noch auf den 50. Rang geworden. Also die Erwartungen sind natürlich hochgeschraubt, aber es kann immer noch anders kommen.
Genau, das sagt auch genau das SRF in der Kommunikation, oder was sie jetzt da schon machen im Vorfeld. Sie sagen, sie freuen sich über die Favoritenrolle von Nemo und jetzt muss man mal schauen, ja, es geht immerhin noch knapp 3 Wochen, glaube ich, bis zu dem Finale und das heisst auch ein bisschen abwarten.
Aber der Nemo, das ist ein sicherer Wert. Ich mag mich erinnern, Swiss Music Award, da sind wir, glaube ich, zusammen sogar gewesen, im Hallenstadion aussen. Da hat er am meisten Würfel gewonnen vor einigen Jahren, glaube ich, 4, 5 Würfel. Also völlig überraschend, der Künstler aus Biel.
Ja, genau. Also ja, er hat, hat jetzt viel gebracht schon im Vorfeld für die Schweiz. Und eben, wenn man jetzt wirklich schauen, wenn man nächstes Jahr das muss durchführen in der Schweiz, ist das wirklich eine Mammutaufgabe. Das hat auch der Backel Walden, SRG-Geschäftsleitungsmitglied und er ist als erster Schweizer Chef von ESC Reference Group, also das Aufsichtsgremium von dem Gesangswettbewerb. Er hat auch gesagt, es ist eine Mammutaufgabe, das auszuführen, durchzuführen als Land. Aber es ist natürlich auch eine grosse Chance, oder?
Wie viel Kosten wären denn das ungefähr?
Also dazu sagt das SRF natürlich noch nichts, aber man kann wie schauen, wie es in anderen Ländern war. Also letztes Jahr hat BBC den Wettbewerb in Großbritannien durchgeführt. Gemäss Blick haben die für die Produktion bis zu 19,5 4,5 Millionen Franken budgetiert. Weitere knapp 15 Millionen Franken haben die britischen Behörden und die Veranstalterstadt Liverpool mitgebracht. Ja, das sind natürlich immense Summen, oder? Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass natürlich eine riesige Chance ist, oder? Also jetzt eben in Großbritannien ist es auch so gewesen, dass die Wirtschaft während dem ESC um 62 Millionen Franken mehr Einnahmen generiert hat, oder? Also von dem her muss man sagen, es wäre für die Schweiz auch eine riesige Chance, sich so zu präsentieren.
Lassen wir mal ein bisschen politisch rein. Also 2025 wäre da, wenn die Schweizer automatmäßig auch bei diesem Gesangswettbewerb würden gewinnen. 2025 ist eine Initiative da, die auch die SRG tangiert, die Halbierungsinitiative. Wäre jetzt das für einen Schaden oder für einen Vorteil im Zusammenhang mit dem politischen Kontext?
Also die Kombination wird ja, ist auch jetzt schon medial aufgenommen worden, ist sicher nicht so glücklich. Also ich denke, dass man nächstes Jahr im Rahmen von dieser Initiative noch mehr wird darauf schauen, für was gibt die SRG Geld aus und für was nicht. Die Frage ist ja auch berechtigt. Von dem her ja, muss sich die SRG jetzt sicher auch überlegen, wie man das kommunikativ angeht. Ja, also da wird man müssen schauen, was passiert. Bis in einem Jahr ja, kann noch viel passieren. Aber ja, ich finde, dass unabhängig von dieser SRG-Finanzierungsfrage, es für die Schweiz attraktiv wäre, den Kontext können ausführen.
Also sind wir gespannt. In wenigen Wochen ist soweit der Nemo absoluter Favorit bei den Buchmacher in England mit seinem Titel, der dir so gefällt. Jetzt gleich noch mal ganz kurz die Frage, warum ist so ein guter Titel?
Der Song von Nemo. Also eben, er hat auch eine Botschaft, oder? Eben, er beschreibt im Lied, wie er den Weg geschafft hat zu sich selber, oder? Also eben, er definiert sich non-binär und er hat da ein persönlicher Kampf hinter sich und das ist eine Geschichte und das lässt sich auch immer sehr gut verkaufen.
Also, sind wir gespannt.
Ja, dann kommen wir zu unserem zweiten Thema heute. Wir wollen noch über die Behörden, den Ausbau von der Behördenkommunikation sprechen. Die NZZ hat am Sonntag, hat am Wochenende aktuelle Zahlen dazu gehabt. Bei der Staatsrechnung steht, 2023 hat der Bund 110,5 Millionen Franken für die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. 2017 sind es 40% weniger gewesen, nämlich 79 Millionen Franken. Wie schätzt du die Zahlen ein, Matthias?
Ja, das sind natürlich enorme Zahlen, oder? Man muss natürlich auch sehen, man redet auch immer von Krisenkommunikation. Jeder macht Krisenkommunikation, also das ist ja mittlerweile ein Berufsfeld geworden. Wenn dann wirklich eine Krise kommt, dann kommunizieren die meisten nämlich immer noch falsch. Also irgendwo finde ich den aufblähten Apparat der Kommunikatoren, das finde ich irgendwie eine falsche Entwicklung, auch beim Bund. Schlussendlich willst du ja den Bundesrat interviewen und da brauchst du nicht noch 10 Leute um den Bundesrat herum. Und ich glaube auch, die Glaubwürdigkeit von diesen, sag jetzt mal, Magistraten leidet ein bisschen darunter, wenn sie einfach Heerscharen von Kommunikatoren um sie herum haben.
Ja, also ich finde nicht einmal eher nur die Menge von Kommunikationsleuten ein schwieriges Thema, sondern eher der Background von diesen Leuten. Also eben, wir wissen es, es wechselt sehr viele Journalistinnen und Journalisten in Kommunikation, viele auch eben zum Bund. Also konkret gibt es mehrere Sprecherinnen und Sprecher von Bundesräten, die vorher Bundeshausjournalistinnen gewesen sind. Ja, ich finde, da entsteht eine gefährliche Nähe, oder? Weil man weiss genau, wie die anderen ticken. Also explizit die Sprecherinnen wissen, wie man auf der Redaktion arbeitet. Ja, aus journalistischer Perspektive ist die Nähe schwierig, finde ich.
Ja, es hat natürlich Vor- und Nachteile, wie immer im Leben. Man kann es nicht schwarz oder weiss nennen, glaube ich. Aber es gibt natürlich auch andere Probleme. Ich habe viel mal gesehen von Journalisten, die übergegangen sind in die Kommunikation, dass viele einerseits ein schlechtes Gewissen haben gegenüber ihren alten Gespänli, oder? Sie haben irgendwie das Gefühl, man hat irgendein Boot Journalismus verloren. Und da gibt's natürlich auch andere, die sehr abwehrend sind, irgendwie sagen, no, wir geben da keine Auskunft. Und die beste Erfahrung habe ich eigentlich vielmal gemacht bei Kommunikatoren, die das eigentlich von Grund auf gelernt haben, die eigentlich gar nichts zu tun haben mit Journalismus, sondern die einfach den anderen Berufsweg eingegangen sind. Wie ich glaube, gleich, ob einer in der Kommunikation ist oder im Journalismus, das sind zwei völlig verschiedene Berufe. Und im einen musst du informieren, das ist der Journalist, und im anderen hast du natürlich schon ein Interesse, das du musst wahrnehmen musst. Und manchmal beißt sich das ein bisschen.
Da hast du recht. Du hast ja noch eine Kolumne geschrieben in der Schweiz am Wochenende. Dort hast du auch noch eine spannende Zahl recherchiert.
Ja, ich glaube, es gibt immer weniger Journalisten und Journalistinnen. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit dem Gerhard Pfister, wir haben diskutiert und der Gerhard Pfister hat gesagt, ich habe einfach irgendwie das Gefühl, es gäbe immer weniger Journalisten, die im Beruf pensioniert werden. Mhm. Und das stimmt höchstwahrscheinlich schon. Also wenn man jetzt die grossen Medienhäuser, die grossen Verlage anschaut, überall Stellenabbau, weisst du den Grund? Es gibt natürlich immer weniger Werbung. Und weniger Werbung bedeutet auch eine Neustrukturierung. Da muss man ganz klar sehen, jeder Verlag, der sich neu aufstellt oder neu strukturiert, das hat natürlich immer einen Grund, wie einfach weniger Geld hier kommt und du musst dich neu organisieren. Mhm. Und wir haben eine Rücknahme von den Journalisten in der Schweiz zwischen 2011 und 2019, also vor Corona. Nach Corona geht das natürlich weiter, um rund ein Viertel. Also wir haben in der Schweiz jetzt etwa zwischen 10.000 und 11.000 mhm. Journalisten und das wird natürlich abnehmen. Und wie du vorhin gesagt hast, die meisten gehen jetzt in Kommunikation, mit wenigen Ausnahmen. Zwei sind jetzt Generalsekretär geworden von grossen Parteien, von der Grünen Liberalen und von der FDP, der Jonas Breuer und der Herr Tischhauser vom Blick. Aber das sind immer noch die Ausnahmen. Die meisten gehen in Kommunikation.
Mhm. Ja, ich würde sagen, das war es heute von unserem Podcast, Matthias.
Ja, wie immer, informativ gewesen. Danke dir vielmals, Michelle. Nächste Woche gleiche Zeit bei dieser Station. Das ist der persönliche Podcast.